Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Open Up, einer Plattform mit direktem Zugang zu zertifizierten PsychologInnen. Unternehmen können Open Up als Benefit für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einsetzen. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist mit der sinnvollste Benefit. Warum? Du kannst dir meist schon für den nächsten Tag einen 25-minütigen Termin mit einem Psychologen oder einer Psychologin über Open Up buchen und so direkt deine aktuelle Herausforderung anpacken. Ich habe das natürlich ausprobiert und dachte mir ganz ehrlich erstmal so, naja, ich kenne die Psychologin nicht, sie kennt mich nicht und 25 Minuten ist jetzt auch nicht so lang. Aber ganz ehrlich, es war richtig, richtig gut. Meine Psychologin hieß Justina, sie war echt super smart und hat mir wirklich gute Fragen gestellt und einige neue Impulse mit auf den Weg gegeben. Falls du die Entscheidungsmacht für Mitarbeiterbenefits in eurem Unternehmen hast, buch dir doch gerne eine Kennenlern-Demo bei Open Up. Und falls du sie nicht hast, dann sag am besten der Person, die die Entscheidungsmacht hat, einmal Bescheid. Der Link zur Demo ist openup.de/unternehmen, findest du aber auch in den Shownotes. Und wenn du persönlich Open Up bzw. das Gespräch mit einem Psychologen, einer Psychologin einfach mal ausprobieren möchtest, dann kannst du dir auch eine Session buchen, einfach über openup.de. Die Links findest du beide in den Shownotes. Nun möchte ich dir meinen heutigen Podcast-Gast vorstellen. Chris Surell ist Performance, Recovery und Sleep Coach und dazu auch noch Spiegel Bestseller Autor. Er hat früher in der Beratung gearbeitet, neben seinem Managerjob auch noch ein Startup gegründet und zu seinen Höchstphasen, beziehungsweise eigentlich eher vermutlich zu den Tiefphasen, nur 2 Stunden am Tag geschlafen. Was das mit ihm gemacht hat, was er auch daraus gelernt hat, was guter Schlaf eigentlich ist und wann wir eigentlich gut schlafen und wie wir vor allem diesen guten Schlaf bekommen, das habe ich Chris gefragt. Jetzt also, wie du besser schlafen kannst und dadurch produktiver arbeitest. Viel Spaß mit dem Interview. Chris, herzlich willkommen.
Kerstin, vielen Dank. Freut mich sehr. Große Ehre, bei dir sein zu dürfen.
Der Podcast heißt ja Gefühlt Erfolgreich. Ich möchte jetzt natürlich zu Beginn von dir wissen, wann fühlst du dich denn so richtig erfolgreich?
Boah, das ist eine sehr schwierige Frage, wie du selber weißt, aber für mich gerade hochaktuell, denn ich lese gerade ein Buch, wie viele andere gerade in Deutschland auf der Welt, und zwar von Rick Rubin. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der coacht Künstler, vor allem Musiker, wenn die eine Schreibblockade haben und sowas, dann kommen die alle zu ihm. Der hatte alle, die Beatles, also wirklich durch alle Generationen, und alle machen mit seiner Hilfe eigentlich die beste Kunst überhaupt. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben, The Creative Act oder irgendwie sowas. Und da ist ein Kapitel, wo es darum geht, was ist Erfolg und wie fühlt sich Erfolg an? Das beobachte ich tatsächlich von vielen erfolgreichen Menschen, wie ihre Erfolgsdefinition ist, weil ich aus einer ganz falschen Ecke komme, erkläre ich gleich ein bisschen, und da auf einer ziemlichen Kurskorrektur bin. Und je mehr ich diese neue Definition mir aneigne, desto besser fühle ich mich, desto glücklicher bin ich und desto erfolgreicher fühle ich mich. So, und weiß nicht, wie tief du reingehen willst, aber um es zusammenzufassen, wenn man den Erfolg von den externen Anzeichen abhängig macht, von Verkaufszahlen von Büchern oder von Feedback von Nutzern oder sowas, dann ist man nicht Herr seines Erfolgsgefühls sozusagen. Wenn man aber auf das, was man kontrollieren kann, sprich das, was man reinsteckt, die Arbeit, die man reingesteckt hat, die Leidenschaft, die was auch immer einem wichtig ist, dann kann man Erfolg sehr gut kontrollieren. Und das deckt sich mit vielen. Ich bin ein Sportfan. Thomas Tuchel ist ja jetzt neuer Trainer von meinem Lieblingsclub FC Bayern. Ich verfolge ihn aber schon seit 15 Jahren. Und er hat auch ziemlich viele Interviews, die in die Richtung gehen, dass er seinen Jungs, seiner Mannschaft richtig Feuer macht, wenn sie zwar gewonnen haben, aber nicht seinen Matchplan verfolgt haben. Während er sie über den Klee lobt, und es wirkt dann teilweise schräg, wenn er vor Reportern steht, die Mannschaft verloren hat, er aber sagt, seine Mannschaft war erfolgreich, weil sie sich eben an den Matchplan gehalten haben. Und das zieht sich, glaube ich, durch ganz viele durch, und ich bin da eben auf dem Weg, das auch zu internalisieren, dass ich viel mehr von inneren, selbst zu kontrollierenden Faktoren meinen Erfolg fühle. Deshalb finde ich den Titel von deinem Podcast auch so schön, weil erfolgreich sein und sich erfolgreich fühlen sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe. Und um deine Frage zu beantworten, im Moment mit diesem neuen Mindset fühle ich mich tatsächlich relativ häufig erfolgreich, weil ich im Moment ganz gut vorwärts komme. Ich launche zum Beispiel gerade selber einen neuen Podcast, wo wir jetzt in den letzten Zügen sind und dementsprechend heute schon erfolgreich gefühlt.
Richtig gut. Und das Buch werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Wenn wir uns selbst leidenschaftlich einem Thema widmen, haben wir meistens selbst auch eine persönliche Erfahrung gemacht. So war es bei mir, so war es auch bei dir. Du widmest dich ja dem Thema besser schlafen, beziehungsweise auch der Verbesserung von mentaler Gesundheit, auch unserer Energie, aber auch dem Thema Leistungsfähigkeit. Erzähl uns doch mal, wie bist du denn dazu gekommen? Was ist so deine Geschichte, dass du gesagt hast, das Thema Schlafen muss ich mir mal genauer angucken?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich da aus einer ganz anderen Ecke komme. Also historisch, in meinem ersten Leben war ich Tennisspieler, wollte also Tennisprofi werden, habe das meine ganze Jugend über gemacht, war auch ganz gut da drin, bis ich mit der Schule fertig war, immer so Top 10 der deutschen Tennisrangliste. Und als ich dann mit dem Abi fertig war und auf die Tour gehen wollte, kam eine chronische Schulterverletzung ins Spiel, ein Impingement-Syndrom, und das hat meine Karriere beendet, bevor sie eigentlich so richtig losgehen konnte. Ich habe dann, weil ich nicht wusste, was ich sonst anderes machen soll, BWL studiert, ganz klassisch, alle Optionen offen halten, habe mich da so ein bisschen orientiert, habe dann in meinem kurz vor Abschluss habe ich mir das Thema Unternehmensberatung genauer angesehen, habe mein letztes Praktikum bei Roland Berger gemacht, was mir richtig gut gefallen hat, habe auch da so diesen Performance-Gedanken, Menschen, die irgendwie auf dem Gas stehen, das war so mein damaliges Mindset, habe ich da kennengelernt und gesagt, okay, da möchte ich mein Berufsleben starten. Habe da dann 3,5 sehr interessante, sehr lehrreiche, sehr arbeitsintensive Jahre verbracht, die mich auch von meinem Mindset, von meiner Arbeitsmoral sehr stark geprägt haben. Da sind so Dinge wie Schlaf ist für Schwächlinge und Mittagessen tun nur die Faulen und Urlaub kannst du machen, wenn du in Rente gehst, und all diese Klassiker, die man auf LinkedIn auch hoch und runter liest, die waren da tatsächlich Realität. Heutzutage ist es Gott sei Dank auch in Unternehmensberatung schon etwas anders, aber das jetzt gut 20 Jahre her, da war das tatsächlich gängige Praxis. Und dann als junger Mensch habe ich gesagt, okay, wenn das hier die Regeln sind, dann spiele ich eben nach diesen Regeln. Und das hat mich, wie ich sagte, sehr stark geprägt und auch die nächsten Jahre. Ich bin dann zu einem meiner Klienten gegangen nach ein paar Jahren, ganz typisch für einen Berater, ins Management der Firma Payback. Das sind die einen an der Kasse immer nerven, ob man Punkte sammeln möchte. Und habe da 5 Jahre in der Geschäftsleitung verbracht, war auch eine sehr performanceorientierte Unternehmenskultur. Und der Gründer dieser Firma hat mich inspiriert, eine eigene Firma zu gründen, selbst Unternehmer zu werden. So, und an diesem Punkt, deshalb habe ich ein bisschen ausgeholt, um deine Frage zu beantworten, an diesem Punkt, wo ich meine 12, 13, 14 Stunden als Manager gearbeitet habe, gutes Geld verdient habe und gleichzeitig Startup-Gründer werden wollte, hatte ich die Entscheidung getroffen, meinen Schlaf auf 2 Stunden pro Nacht zu reduzieren, dass ich quasi so bis 8, 9 Uhr abends meinen Job machen kann, schnell was essen, bis 4 Uhr morgens an meiner Firma schrauben, von 4 bis 6 hinlegen, kurz schlafen und dann wieder von neuem. Und wie ich sagte, ich hatte dieses Mindset, dass Schlafen Zeitverschwendung und sowas ist, einfach in meiner frühen Karriere aufgesaugt und internalisiert. Und dachte, das kann man ja mal ein paar Monate machen, solange wie es notwendig ist, und danach ist wieder auf Umstellen, als sei nichts. So, und diese Phase ist aber für mich persönlich, andere können da vielleicht härter sein, aber für mich persönlich ist sie komplett in die Hose gegangen. Ich habe mich seelisch, moralisch, körperlich komplett zugrunde gerichtet, war an einem sehr tiefen Punkt in meinem Leben, aber das war tatsächlich auch ein Wendepunkt. Ich war wirklich, im Englischen gibt es ja diesen Begriff des Rock Bottom, ich weiß nicht, wie man es im Deutschen übersetzen würde, aber da war ich angekommen und das gab mir den notwendigen Tritt in den Hintern, um ganz viele Dinge zu überdenken. So, und ich hatte tolle Experten an meiner Seite, die mir gezeigt haben, wie ich wieder nachhaltiger leben kann, wie ich wieder vernünftig schlafen kann, etc. Und dann war eine lange Reise, die dann kam, aber ich habe mein Startup dann abgegeben, bei weitem kein Millionen-Exit. Ich bin mit dem blauen Auge davongekommen und habe aber das, was mir geholfen hat, gesehen, dass immer mehr Menschen mich gefragt haben, ob sie denn ein paar Tipps bekommen können. Erstmal so unter der Hand im Netzwerk ein bisschen geholfen, aber das waren tatsächlich die Gespräche und die Termine, die bei mir ein Funkeln in den Augen ausgelöst haben. Und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, ich gehe all in, ich möchte alles über Coaching lernen, über die wissenschaftlichen Hintergründe, wie man trotz stressigen Alltags, das ist eine wichtige Einschränkung. Also ich bin kein Aussteiger geworden, der sagt nur noch Hängematte, nichts gegen Hängematte, aber es ging trotzdem darum, weiterhin irgendwie ambitionierte Ziele zu verfolgen, aber es trotzdem auf eine nachhaltige Art und Weise zu tun. Und über die Jahre haben wir jetzt ein System entwickelt, was wir Strategic Recovery nennen, also strategische Erholung. Und Schlaf ist da natürlich ein ganz wichtiger Baustein davon.
Ich habe das Gefühl, bei Schlaf, das ist manchmal irgendwie so ein ganz einfaches Thema und gleichzeitig kann es auch sehr, sehr komplex sein. Ich muss sagen, persönlich Schlaf eigentlich mega gut. Für mich war das schon immer und da bin ich sehr, sehr froh drum, eigentlich relativ unproblematisch. Also ne, hinlegen, Augen zu, kurz danach eingeschlafen, morgens aufgewacht, meistens nur 95% der Zeit auch fit. Okay, läuft so. Aber ich weiß, bei ganz vielen Menschen, sei es jetzt auch ne, aus meinem Klientenkreis oder einer Familie, Bekannten, ist das eben so ein Thema. Ne? Nicht durchschlafen können, nicht einschlafen können, schlafen können, trotzdem irgendwie so ein bisschen matschig am nächsten Tag zu sein. Gibt es denn so eine Definition vom guten Schlaf? Also gibt es da auch so harte Fakten, dass man sagt, wenn du so viele Stunden oder das und das passiert ist, dann hast du einen guten Schlaf? Oder ist das auch so eine Gefühlssache von, ich fühle mich halt gut ausgeschlafen oder nicht?
Ja, ist tatsächlich ein sehr vielschichtiges Thema, wie du sagst. Erstens sehr einfach, weil, wie du sagst, ist das Natürlichste der Welt. Und wenn wir mit Menschen, auch wenn ich Vorträge halten darf und dann über Schlafverbesserung spreche, kriege ich immer mal wieder so eine durchaus berechtigte kritische Rückfrage, die sagt, müssen wir denn alles optimieren und das kleinste Prozentpünktchen rausholen? Ist doch was ganz Normales zu schlafen. Und es stimmt. In der Evolutionsbiologie gesehen ist Schlafen sehr natürlich. Fakt ist aber auch, dass viele Menschen heutzutage einen Lifestyle führen, der so verwirrende Signale an unsere innere Körperuhr gibt, kommen wir vielleicht später nochmal im Detail dazu, dass Schlaf, obwohl es natürlich ist, eben zu einem Thema wird. Und darum geht es. Also ich bin niemand, der die letzten 2 Prozentpunkte Schlafperformance aus den Leuten rauskitzelt, sondern ich bin jemand, der Menschen hilft, die, wie du sagst, lifestyle-bedingt, jobbedingt, stressbedingt einfach eine Herausforderung damit haben. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Wie erkennen wir, ob wir gut oder schlecht schlafen? 95% der Menschen würden die folgenden 2 Kriterien ansetzen. Erstens, ich schlafe schnell ein. Zweitens, ich schlafe durch. So, wenn diese 2 Punkte gegeben sind, dann sagen die meisten Menschen, mein Schlaf ist mindestens ganz vernünftig, wenn nicht sogar gut. So, und hier geht's schon los. Das sind ganz viele Mythen und Dinge, die verwechselt werden. Wenn wir zu schnell einschlafen, sprich unter 5 Minuten Zeit brauchen, dann ist das ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass wir chronisch übermüdet sind. Denn in unserem Gehirn, bei uns beiden und auch allen, die jetzt gerade zuhören, entsteht in diesem Moment ein Molekül, was wir Adenosin nennen. Adenosin definiert den Schlafdruck. Das heißt, je länger wir wach sind, desto höher ist der Adenosinstand. Und wenn wir schlafen, schon bei einem kleinen Mittagsschlaf, wird Adenosin abgebaut. Das heißt, wir fühlen uns frischer danach. So, und wenn wir, manche Menschen können zu jeder Tages- und Nachtzeit einschlafen. Sie wachen nach oder schlafen nach 1-2 Minuten ein, sobald sie sich ins Bett legen. Und das ist eben ein Indiz dafür, dass der Adenosinstand viel zu hoch ist. Das heißt, Menschen, die ein Einschlafproblem haben, teilweise 30, 40 Minuten oder sogar Stunden brauchen, die gucken immer mit so ein bisschen Neid auf Menschen, die sofort einschlafen. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Ideal ist 10 bis 20 Minuten. So 15 Minuten ist so ein Sweet Spot. Auch das kriege ich oft von Menschen zu hören, die sagen, Chris, ich habe ein Einschlafproblem. Ich frage, wie lange dauert es denn? Ja, schon so 15 Minuten. Dann sage ich, entspann dich. Du hast kein Problem, sondern alles ist in bester Ordnung. So, das ist das eine. Und das zweite ist eben das Thema Durchschlafen. Auch hier ist es ganz normal, dass wir nachts aufwachen. Das heißt, der Anspruch, wirklich durchzuschlafen, ist völlig überzogen. Wenn wir uns das mal, wir können Schlaf messen mit verschiedenen Geräten und Tools. Und da sehen wir, dass im Durchschnitt wir bis zu 12 Mal ganz kurz aufwachen, sogenannte Micro-Arousals, die aber typischerweise nicht bemerken. Aber das ist vollkommen normal. Zum Problem wird es erst dann, wenn wir aufwachen, wenn dann Stress einsetzt, die rasenden Gedanken über etwas, was man noch nicht erledigt hat oder über den nächsten Tag oder so, dadurch Unruhe entsteht und dann das Wiedereinschlafen zu lange dauert. Das ist das Hauptproblem. Aber erstmal nachts ab und zu aufzuwachen, ist gar nicht so schlimm, wie viele Menschen denken.
Du hattest auch gesagt, wir brauchen diese strategischen Erholungsmomente und sollten die auch am besten in unseren Alltag integrieren. Was meinst du denn mit diesen strategischen Erholungsmomenten?
Ja, das ist auch eine spannende Frage, wie ich finde, denn viele Menschen denken, die ob sie gut oder schlecht schlafen, entscheidet sich so in den letzten 30 Minuten vorm Einschlafen. Es gibt ja so viel Literatur und Tipps und Tricks und YouTube-Videos über Abendroutinen, was man vorm Schlafen tun soll. Aber eine der wichtigsten Determinanten, ob wir in tiefen, erholsamen Schlaf finden, ist, wie wir unser autonomes Nervensystem kontrollieren können. Sprich, den Wechsel zwischen Stressmodus, auch Sympathikus genannt, und dem Parasympathikus, dem Erholungsmodus. Und wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie ein Bizeps zum Beispiel. Wenn wir den ganzen Tag mit einem angespannten Bizeps durch unseren Alltag rennen, dann ist es ganz normal, dass wir abends, wenn wir den Arm wieder ausstrecken wollten, es nicht so leicht können, weil er einfach verkürzt ist. So, wenn wir aber trotz hoher Belastung auf dem Bizeps immer mal wieder, vielleicht jede Stunde, alle zwei Stunden kurz mal den Arm ausstrecken, dann bleibt der Muskel geschmeidig und dehnbar, obwohl er eine hohe Belastung aushalten muss. Und das meine ich mit diesen strategischen Erholungspausen. Wenn wir es schaffen, auch in den stressigsten Alltag ganz kurze Unterbrechungen hinzubekommen, wo wir unseren Stressmodus unterbrechen, sprich das autonome Erregungslevel reduzieren, dann behalten wir ein flexibles, ein spritziges, autonomes Nervensystem und dann können wir abends gut abschalten und finden auch trotz eines stressigen Alltags oder Lebens insgesamt eben auch in die Erholung. Abends nach dem Job, am Wochenende, im Urlaub. Viele Menschen berichten, ich weiß nicht, ob du es kennst, Kerstin, aber sie sagen, sie waren im Urlaub und haben 2-3 Tage gebraucht, um überhaupt mal so richtig runterzukommen. Ja. So, das ist dieser lange Bremsweg, von dem ich spreche. Sprich, der Bizeps sehr verkürzt im übertragenen Sinne und man braucht erstmal wieder, um ihn wieder dehnbar zu machen. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben, dass ich meinen KlientInnen beibringe, wie sie trotz hohem Stresslevel eben ihr autonomes Erregungslevel geschmeidig halten, dass sie dann in den kurzen Erholungspausen, weil die sind für die meisten Menschen zeitlich sehr begrenzt und eher selten, dass sie da trotzdem effektiv erholen können.
Was kann ich denn da so konkret machen? Also würde es da jetzt reichen, wenn ich sage, ich ziehe mir den Kaffee aus der Maschine und stelle mich jetzt irgendwie 5 Minuten ans Fenster und gucke einfach mal raus? Gibt es da so bestimmte Zeiteinheiten auch oder was sind vielleicht so gängige Tipps, die jetzt vielleicht auch der Hörer, die Hörerin mitnehmen kann?
Ja, sehr viele. Ich fange mal mit ein paar Klassikern an. Gerade hast du nämlich 2 Dinge erwähnt und die auf eine spannende Art vermischt. Also erstens, aufstehen, irgendwo hingehen ist schon mal nicht verkehrt, weil man steht auf, man bringt seinen Puls etwas in Bewegung. So, dann zum Kaffeeautomaten auch noch gut. Kaffee trinken, wenn zur richtigen Uhrzeit, können wir gleich nochmal tiefer drauf eingehen, wenn du möchtest, auch okay. Aber grundsätzlich müssen wir verstehen, dass Kaffee, Koffein eher eine Stimulanz ist, die uns in Richtung Stressmodus bringt und nicht in den Erholungsmodus. So, und jetzt hast du ganz nebenbei aus dem Fenster gucken gesagt und das ist tatsächlich eine viel stärkere Strategie, als viele glauben. Denn unser visuelles System, unsere Augen sind über den Sehnerv sehr eng mit unserem Gehirn und damit mit dem ganzen Nervensystem verknüpft. So, und je nachdem, wie wir unsere Augen steuern, ob unsere Pupillen parallel sind, sprich wir in die Weite schauen, wie auf einer Bergspitze zum Beispiel, oder ob wir etwas, was knapp vor uns ist, zum Beispiel das Handy, fokussieren, sprich die Pupillendistanz verengen, ist ein unterschiedliches Signal. Sprich, der Blick in die Weite stimuliert Parasympathikus, der Blick in die Nähe stimuliert Fokus, weil Sympathikus nennt man auch im Englischen diesen Fight-or-Flight-Mode. Das heißt, wenn wir kämpfen müssen, wenn wir auf etwas fokussieren müssen, dann müssen wir sehr stark fokussieren. Und den Fehler machen viele Menschen und nicht falsch verstehen, ich bin selber sehr viel am Handy, ich liebe das Handy, ich liebe bestimmte Social-Media-Plattformen, können wir alles machen. Aber wenn wir aufstehen, um eine Pause zu machen, vielleicht auf Toilette gehen oder so, und dann die ganze Pause auf diesen ganz kleinen Bildschirm gucken, dann ist es ein sehr verwirrendes, sprich gegensätzliches Signal, weil wir dem Körper über das visuelle System sagen, streng dich mehr an, Sympathikus, und eigentlich die Erwartungshaltung haben, dass wir uns entspannen in dieser kurzen Zeit. Das wäre so ein ganz typischer Klassiker, wie wir aus Unwissenheit verwirrende Signale geben und dementsprechend nicht verstehen, warum wir eigentlich den ganzen Tag gar nicht runterkommen, obwohl wir doch eigentlich offiziell eine kleine Pause machen.
Das heißt, aufstehen, Bewegung, in die Ferne gucken, das wären auf jeden Fall Dinge, die gut funktionieren, wahrscheinlich auch frische Luft.
Genau, frische Luft. Beim Thema Atmen ist auch nochmal, könnten wir einen ganzen Tag drüber sprechen. Auch vom Grundsatz können wir uns merken, dass die ganze Gattung der sogenannten Exhalation Emphasized Breathing Strategien, also im Deutschen, wir überbetonen das Ausatmen. Das führt dazu, dass das autonome Erregungslevel sehr stark reduziert wird. Es hat ganz klare physiologische Gründe, sprich über einen Mechanismus, wenn wir ausatmen, verkleinert sich unser Lungenvolumen, dadurch drückt das Zwerchfell nach oben, reduziert das Volumen unseres Herzmuskels, dadurch steigt die Blutflussgeschwindigkeit im Herzmuskel und das wird vom Gehirn registriert über ein sogenanntes Neuronenset, was wir Sinusknoten nennen, und das Gehirn reagiert sofort und verlangsamt Herzschlag und reduziert autonomes Erregungslevel. Das heißt, es war jetzt viel komplex. Ich wollte auch nicht, dass jeder es mitschreibt und versteht, aber einfach nur, um zu verstehen, viele von diesen Strategien, die so ein eher banales Image haben, die haben tatsächlich physiologische, neurophysiologische Grundlagen und wirken damit sehr, sehr effektiv, wenn wir sie denn machen.
Lass uns gerne noch mal kurz zur Kaffeezeit sprechen. Ich persönlich trinke gar keinen Kaffee, es schmeckt mir einfach nicht. Mhm. Aber Kaffee wird ja sehr, sehr gerne getrunken. Wann ist denn eine gute Zeit, um tatsächlich Kaffee zu konsumieren?
Ja, also ich persönlich trinke auch keinen, hat aber nichts mit meinem aktuellen Job zu tun, sondern mir schmeckt es tatsächlich auch nicht. Von daher bin ich kein gutes Beispiel. Aber wenn wir uns mal die wissenschaftliche Sachlage ansehen, dann sollten wir verstehen, dass das Problem an Koffein die sehr lange Halbwertszeit ist. Das Konzept der Halbwertszeit bedeutet, wie lange braucht etwas, um von 100% auf 50% zu kommen? Nicht auf 0, sondern auf 50%. Wie lange dauert es, um auf 25% und so weiter zu kommen? Und da ist es bei Koffein tatsächlich so, dass die Halbwertszeit bei den meisten Menschen bei 6 bis 9 Stunden liegt. Das heißt, nach 6 Stunden ist Koffein nicht raus aus dem Blut, sondern auf 50% reduziert. Um das mal in konkrete Beispiele zu bringen, wenn wir zum Beispiel bis mittags 4 Tassen Kaffee trinken, dann ist es so, als würden wir um 12 Uhr nachts eine Tasse Kaffee trinken. Denn bis 18 Uhr ist der Bestand bei 2 Tassen und bis 12 Uhr nachts bei einer Tasse. Sprich, Als Daumenregel können wir sagen, idealerweise so 9 Stunden vorm Schlafengehen die letzten Koffein zu uns genommen haben. Und das nicht nur Kaffee, sondern es können Tee, bestimmte Sorten in größeren Mengen sein. Auch in manchen dunklen Schokoladen ist Koffein drin. Also alle Koffeinsorten zählen da rein. Aber 9 Stunden ist für die meisten Menschen eine ganz gute Daumenregel. Und da, Kerstin, kommen wir wieder zum Anfang. Viele Menschen hören das jetzt und sagen, ja, schon zigtausendmal gehört, aber bei mir ist es irgendwie anders. Ich kann abends nach dem Abendessen locker noch 1, 2 Espresso trinken und ich schlafe trotzdem wunderbar ein und ich werde auch nachts nicht wach. So, und da sind wir wieder bei dieser Bewertung. Aber es geht nicht darum, wie schnell wir einschlafen und ob wir durchschlafen, sondern es geht darum, wie unser Energielevel am nächsten Tag ist. Und das, man kommt eben nicht in diese erholsame Tiefschlafphase rein, wenn wir relevante Mengen Koffein in unserem Kreislauf noch haben.
Es gibt ja auch viele Gadgets, die man heutzutage sich so anschaffen kann, ob es jetzt irgendwie Smartwatches sind oder Tracking-Ringe, die alle unseren Schlaf überwachen und analysieren. Würdest du denn sagen, hilft das wirklich oder ist das eher wie so ein zusätzlicher Stressor so rund um diesen Selbstoptimierungswahn?
Es kommt ganz eindeutig drauf an. Wir arbeiten sehr viel damit, weil es für viele Menschen tatsächlich ein sinnvolles Tool ist, das eigene Verhalten mit den Auswirkungen auf die eigene Physiologie zu verstehen, Korrelationen, Abhängigkeiten zu verstehen. Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an. Wenn man vom eigenen Charakter her dazu tendiert, sich zu stark auf diese Dinge zu fokussieren, dann kann auch etwas einsetzen, was wir negatives Priming nennen. Das heißt, man guckt morgens in seine Zahlen, sieht, okay, zu wenig Tiefschlaf, mein Puls war zu hoch, meine Herzratenvariabilität zu niedrig, der Tag ist ja schon gelaufen. So, und das ist nicht die Idee des Ganzen. Also typischerweise empfehle ich meinen KlientInnen gar nicht Tageswerte sich anzusehen, sondern Trends über Zeit. Das heißt Wochen- und Monatsdurchschnitte, denn einzelne Nächte sind nie relevant, sondern es geht immer nur um Entwicklung. Und da, wenn man eine sehr gute Intuition hat, braucht man das nicht. Aber wenn man jahrelang, vielleicht sogar Jahrzehnte, diese Intuition komplett ignoriert hat, dann kann es ein hilfreiches Tool sein, um mal so die echte Baseline, die aktuelle Situation mal in echten Zahlen zu sehen und von da aus dann ein höheres Motivationsniveau zu haben, um bestimmte Verhaltensmaßnahmen umzusetzen.
Trackst du das denn für dich und deinen Schlaf?
Ja, absolut. Also A, aus persönlichem Interesse. Ich bin ein großer Fan, aber natürlich auch berufsbedingt. Ich habe alle Tools im Blick, teste sie gegeneinander, medizinische Standards, nicht medizinische Standards. Da habe ich eine große Leidenschaft und ich kann auch ganz gut damit umgehen. Also ich tendiere nicht dazu, es zu persönlich zu nehmen und zu übertreiben. Aber auch hier nochmal ist wichtig, es geht hier nicht um Optimierung, um Perfektionierung der letzten paar Prozentpünktchen. Wenn zu mir jemand kommt, der 60, 70 Stunden die Woche arbeitet und Ultramarathonläufer ist und sagt, Chris, hilf mir bitte, meine Durchschnittsgeschwindigkeit um 1,3 km/h zu optimieren, dann sage ich, das ist nicht meine Baustelle, sondern überleg dir, ob das denn wirklich sinnvoll ist, zu deinem stressigen Job auch noch so einen stressigen Sport zu machen. Und das muss jeder für sich wissen. Ich möchte es gar nicht bewerten. Wichtig ist mir nur, dass das Thema, über das wir jetzt hier sprechen, nicht in eine falsche Schublade der Perfektionierung und Optimierung gelegt wird, sondern es geht darum, Menschen, die eine sehr wichtige physiologische Grundlage ihres Wohlbefindens nicht mehr haben, dass wir die wieder zurück in den Normalbereich bringen, damit sie ihre Erholung nachts eben wieder so fühlen können, damit sie ihren stressigen Alltag gut erleben können.
Du hast anfangs gesagt, dass wir unserem Körper verwirrende Signale schicken durch den heutigen Lifestyle. Was genau meinst du denn damit?
Also, wir haben alle von uns eine sogenannte innere Körperuhr, nennt sich zirkadianer Rhythmus. Und das ist physiologisch gesehen ein kleines Organ in unserem Gehirn oder ein Gehirnareal, nennt sich suprachiasmatischer Nukleus, sind ungefähr 30.000 Nervenzellen, so groß wie ein Reiskorn. Das ist ungefähr über der Gaumenhöhle zwischen den Augen. So, und diese kleine Gehirnregion steuert alle Hormonproduktionen, unsere Körpertemperatur, alles, was Tag-Nacht-Signale gibt. Und um zum Beispiel gut zu schlafen, muss der Körper andere Hormone ausschütten als tagsüber, wenn wir ein hohes Energielevel haben wollen. Und durch Elektrizität, durch Handy, durch verschiedene Zeitzonen, Kommunikation über Zeitzonen etc. ist es einfach so, dass viele Menschen ihrem Körper Signale geben und er weiß nicht mehr, wo auf diesem 24-Stunden-Kreislauf er eigentlich ist. Und wir reden hier vor allem über vier verschiedene Hebel der Kommunikation. Das ist erstens Licht oder Dunkelheit, sehr, sehr effektiver Hebel, Nahrungsaufnahme, Zeitpunkt und Inhalt der Nahrungsaufnahme, Bewegung und Temperatur. Das sind so, es gibt noch ein paar weitere, aber das sind die vier großen Hebel, wie wir mit unserer inneren Körperuhr kommunizieren. Und je konsistenter wir das tun, auf eine Weise, wie es unserer Biologie entspricht, desto besser ist die innere Körperuhr eingestellt. Und je unkontrollierter wir das tun, desto erratischer, desto schwieriger ist es für den Körper zu wissen, wann soll ich eigentlich wach sein und ein hohes Energielevel haben und wann soll ich eigentlich müde werden und wann soll ich schlafen. Und das äußert sich eben daran, dass Menschen abends noch mal viel zu wach sind, nachts aber aufwachen. Das sind alles, in den seltensten Fällen hat es medizinische Gründe, sondern in allermeisten Fällen tatsächlich Lifestyle-bedingte Fehlinformationen an diese innere Körperuhr. Und einen davon, um das abzuschließen, haben wir vorhin schon besprochen, als du gesagt hast, zum Beispiel aus dem Fenster schauen. Wenn wir in Pausen nur aufs Handy gucken, ist das so ein ganz typisches Beispiel für eine Fehlinformation. Wir wollen, dass der Körper kurz runterfährt. De facto sagen wir ihm aber über einen bestimmten Mechanismus, erhöhe das autonome Erregungslevel bitte noch stärker.
Würdest du denn auch sagen, das ist ja auch so einer der Klassiker, die man hört, dass man das Smartphone die letzten 30, 60 Minuten vorm Einschlafen nicht in der Hand haben sollte und es sollte vielleicht auch nicht im Schlafzimmer sein? Würdest du das auch unterschreiben oder würdest du sagen, das ist gar nicht so ein großer Störer, wie vielleicht auch immer gesagt wird?
Ja, also es kommt auch hier drauf an. Es gibt ja schon schöne Funktionen, diese Nightshift-Funktion, um die Helligkeit ein bisschen runterzudimmen, ist eine wunderbare Sache, kann man machen. Es hängt massiv davon ab, was wir konsumieren übers Handy. Wenn man zum Beispiel eine ganz entspannende Naturdokumentation sich ansieht, ist etwas anderes, als wenn wir einen sehr spannenden Action-Thriller uns ansehen, wo man gerade in Nahaufnahme sieht, wie eine Patronenkugel aus der Leber operiert wird. So, also es kommt immer drauf an, was wir konsumieren. Fakt ist aber, es gibt viel, viel schädlichere Lichtquellen als das Handy. Ich meine, das Handy ist ein ganz kleiner Bildschirm. Es gibt viel größere Lichtquellen wie den Fernseher, wie Zimmerbeleuchtung etc., die, wenn man sich die Lux-Zahlen mal ansieht, also die Helligkeit, viel, viel schädlicher für die innere Körperuhr sind als das Handy tatsächlich.
Spannend. Und dann wird das Handy immer so verteufelt, ne?
Wie gesagt, für viele ist auch der Grund, aber es hat eher emotionale Gründe, weil wir beide kennen es selber. Du bist ja auf LinkedIn auch sehr aktiv. Und wenn mal ein Post viele tausend Likes, Kommentare etc., das macht ja was mit einem. Das erhöht den Dopaminspiegel. Mhm. Es führt dazu, dass man immer wieder drauf gucken möchte. Und wenn es halt direkt neben dem Bett liegt und man nachts vielleicht wach wird, auf Toilette gehen will und dann so einen Post verfolgt, dann ist es natürlich das schlechteste Signal, was wir dem Körper geben können.
Also für mich war es tatsächlich auch eine große Veränderung zu beschließen, dass das Handy nicht im Schlafzimmer schläft und tatsächlich wirklich es in einen anderen Raum zu verbannen. Das hat echt viel verändert.
Bei mir ist es so, also ich habe es tatsächlich manchmal im Schlafzimmer, aber eher nicht, aber das ist gar nicht so das Problem, sondern meine Regel seit über 1,5 Jahren ist jetzt in den meisten Fällen, dass ich abends um 18 Uhr, wenn ich mit dem Hund die Abendrunde gehe, mein Handy in den Keller lege, da hinter einem Schloss versperre und da bleibt es dann bis am nächsten Tag um 12 Uhr mittags, wenn ich mit dem Hund die Mittagsrunde gehe. Das heißt, ich habe 18 Stunden ohne Handy und 6 Stunden kann ich dann so viel und oder so wenig machen am Handy, wie ich möchte. Aber das hilft mir persönlich extrem, meinen Handykonsum runterzufahren. Ich könnte es auch mit Disziplin oder Willenskraft probieren, aber die möchte ich sehr gerne für andere Dinge nutzen. Also das ist so eine Grundregel. Im Coaching geht es ja ganz viel um Verhaltensänderung, egal ob es um Schlaf, um Bewegung, um Mindset oder wie auch immer geht. Und eine Grundregel für erfolgreiche Verhaltensänderung ist immer, das gewünschte Verhalten so einfach wie möglich zu machen und das unerwünschte Verhalten mit sehr hohen Barrieren zu belegen. Und das ist in meinem Fall jetzt so, mir ist klar, dass nicht jeder das jobbedingt oder familienbedingt so handhaben kann, aber es müssen ja nicht 18 Stunden sein, es können ja 2 Stunden sein oder am Wochenende mal 3 Stunden oder wie auch immer. Wichtig ist nur, dass wir nicht immer mit Willenskraft dagegen ankämpfen, sondern uns ein System um uns herum bauen, damit eben gewünschtes Verhalten einfach und ungewünschtes sehr, sehr schwierig wird.
Lass uns gerne nochmal auf 2 konkrete Situationen zu sprechen kommen. Mhm. Was kann ich denn machen oder was kann ich als Hörer, Hörerin machen, wenn ich dieses Phänomen habe von, ne, ich schlafe vielleicht auch durch und eigentlich ganz gut, aber ich fühle mich dennoch nicht fit. Also es ist irgendwie einfach nicht so ein erholsamer Schlaf gewesen.
Ja.
Wo kann ich denn da ansetzen?
Ja. Also das Phänomen, was sehr, sehr viele Leute haben, hat auch einen Namen und nennt sich Junk Sleep. Wir alle kennen Junk Food. Junk Food bedeutet im Prinzip, wir essen zwar, sprich wir nehmen Kalorien zu uns, aber wir kriegen nicht die richtigen Nährstoffe aus dieser Nahrung. Und Junk Sleep in Analogie dazu ist, dass wir oft 6, 7, 8, vielleicht 9 Stunden oder länger schlafen, aber eben nicht die Erholung, nicht die Nährstoffe in Anführungsstrichen aus diesem Schlaf bekommen. So, und Nährstoffe des Schlafes sind Tiefschlaf, indem wir körperlich erholen, und REM-Schlaf. REM steht für Rapid Eye Movement, indem wir emotional erholen. Und wenn Menschen quasi trotz ausreichend Schlafdauer, 7, 8 Stunden, trotzdem nicht erholt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie zu wenig Tief- und oder REM-Schlaf haben. Und je nachdem, da kommen wir wieder zum Thema Messen. Das kann man messen und dann ist tatsächlich auch interessant, weil sich daraus auch die Empfehlungen etwas ab oder unterscheiden, ob Tiefschlaf oder REM-Schlaf fehlt. Und wenn man das weiß, dann kann man eben bestimmte Maßnahmen ansetzen. Und die jetzt alle durchzugehen, müssen wir einige Stunden sprechen. Aber der erste Schritt, und deshalb haben wir damit angefangen, wenn wir von beiden zu wenig haben, ist die innere Körperuhr wieder zu synchronisieren, sprich wieder richtige Signale zum richtigen Zeitpunkt zu geben, dass der Körper versteht, wann ist Tag, wann ist Nacht, und dann fängt das ganze Zahnrad mit allen kleinen Schräubchen wieder an, sich zu normalisieren.
Gibt es dann auch noch einen Tipp? Ich habe ja hier in der Community viele Menschen, die beruflich ambitioniert sind, auch ne, im Job richtig Gas geben.
Ja.
Und oft wird mir eben gesagt, dass die Arbeit, die kann man einfach nicht so richtig abstreifen. Ne? Die begleitet einen irgendwie abends noch und nach Feierabend. Und dann ist es der Klassiker, dass man irgendwie abends vielleicht nochmal beim Einschlafen Dinge aus dem Job durchdenkt, dass man nachts aufwacht und vielleicht sich eine Notiz macht, dass man von der Arbeit träumt.
Ja.
Und dann im Gegenzug dazu, manchmal reicht es bei einigen noch, dass verlängerte Wochenende, bei manchen ist es dann schon so schlimm, dass nur noch der Urlaub reicht. Da geht der Schlaf dann auf einmal mega gut. Also sie schlafen sehr, sehr gut und erholsam. Aber während dieser Arbeitszeit sind sie einfach komplett ja wie unter Dauerstrom. Wie kann man da vielleicht oder wo kann man da ansetzen?
Ja, also Schritt 1 hatten wir vorhin schon und da siehst du, wie sich die Dinge auch dann entsprechend zueinander finden. Zu lernen, das autonome Erregungslevel sehr, sehr schnell runterzufahren. Denn rasende Gedanken sind letztendlich nichts anderes als ein, wir nennen es Amygdala-Hijacking. Hijacking heißt ja so gefangen nehmen. Und die Amygdala ist die Region in unserem Gehirn, die für Sorgen, für Ängste, für Nöte zuständig sind. So, und Diese Amygdala wird vor allem dann aktiviert, wenn wir im Stressmodus, im Sympathikus sind. Das heißt, je besser es uns gelingt, den Parasympathikus zu aktivieren, und zwar zügig zu aktivieren, desto einfacher können wir diese Amygdala in Schach halten. Der Gegenspieler, der natürliche Gegenspieler der Amygdala ist der sogenannte Präfrontalkortex. Das ist der Teil, der Executive Part im Gehirn. Das ist der rational auf Dinge drauf guckt. Und ist dein Beispiel, was du gesagt hast, die Menschen hetzen durch den Alltag, erledigen noch private Dinge etc., fallen dann todmüde ins Bett, machen das Licht aus, der Kopf geht aufs Kopfkissen, so und auf einmal kommen diese Gedanken. Warum ist das so? Weil für viele dieser Moment, wo das Licht ausgeht, die erste Sekunde im ganzen Tag ist, wo sie überhaupt mal die Möglichkeit haben, überhaupt zu denken. Das heißt, sonst haben wir immer etwas, ob es berufliche Themen sind, private Dinge, aber wir haben keine Ruhe, weil wir jede Sekunde am Handy verbringen. Aber wenn wir dann das Licht ausmachen, dann kann überhaupt erst der Geist mal das Denken anfangen. Deshalb, wer dieses Phänomen kennt, eindeutige Empfehlung, erstens über den Tag verteilt effektive Mikropausen in den Alltag einbauen, um diesen kognitiven Bizeps elastisch zu halten. Und das Zweite ist abends, auch wenn es kontraintuitiv ist, weil man müde ist, nicht sofort ins Bett hetzen, sondern sich noch irgendwo hinsetzen und einfach mal nichts denken. Es ist für viele nicht einfach, einfach mal Stille zu ertragen. Und mit nichts denken meine ich auch, dass keine Fernsehsendung nebenher läuft, kein Podcast etc., keine Ablenkung, sondern die Gedanken, die gedacht werden wollen, einfach auch mal laufen lässt. Und da sind wir noch lange nicht bei Meditation und solchen Dingen, da würde man es strukturierter machen, aber hier geht es erstmal nur darum, diese Gedanken an die Oberfläche zu lassen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie beim Einschlafen kommen und vor allem im Traum kommen, deutlich geringer. Und eine Ergänzung noch, Kerstin, zum Thema Träumen, von der Arbeit träumen. Viele Menschen haben Albträume und fragen mich, wie sie die denn loswerden. So, und hier eine ganz wichtige Einordnung von Albträumen. Wir können dankbar sein, dass wir dieses Ventil Albträume haben. Denn, wenn es okay ist, gehen wir hier mal kurz tief in die Physiologie ein, weil das ist wichtig zu verstehen. In der REM-Phase, in dieser Traumphase, passiert eine Sache in unserem Gehirn, und zwar, dass wir nicht in der Lage sind, den Neurotransmitter Norepinephrin auszuschütten. Der ist dafür zuständig, Angst zu empfinden. Das heißt, während der Traumphase, während der REM-Phase sind wir unfähig, Angst zu empfinden. Und das ist die evolutionsbiologische Funktion von den Traumphasen. Das heißt, wir durchleben emotional schwierige Situationen immer wieder aufs Neue, aber in der Abwesenheit von Angst. So, und dadurch passiert etwas, was wir im Englischen in der Fachliteratur Overnight Therapy nennen. Das heißt, man hat so eine Art Psychotherapie über Nacht, und es führt dazu, dass den Emotionen immer mehr die Schärfe genommen wird. Das heißt, mit jedem Traum wird es etwas weniger intensiv, weniger intensiv, weniger intensiv. Und das ist die Funktion vom Träumen. Deshalb, wenn ihr Albträume habt, erstmal dankbar sein, denn da passiert die emotionale Verarbeitung dieser Sachverhalte. Und wenn sie aber zu intensiv und zu chronisch sind, dann lohnt es sich tatsächlich, mit dem Fachmann auch mal drauf zu gucken und zu analysieren, was sind die Themen, die Inhalte dieser Träume, um dann zu überlegen, was man während der Wachphase anders machen kann, in der Denkweise oder in den Verhaltensweisen, damit man eben nicht jede Nacht aufs Neue so einen hohen emotionalen Load mitnimmt, der verarbeitet, sprich verträumt werden muss.
Lass uns gerne auch nochmal, wenn wir über das Einschlafen sprechen, über Alkohol sprechen. Das ist ja gerne auch so ein Klassiker, ne? Dass man sagt, ach, nochmal so ein Gläschen Wein oder vielleicht auch mal eine Flasche zusammen beim Abendessen, und dann kann ich ja so gut einschlafen.
Ja.
Wie ist denn deine Sicht darauf?
Die ist ganz klar. Erstens, es stimmt, wir schlafen schneller ein. Alkohol wirkt sedierend und verkürzt die sogenannte Einschlaflatenz. Das heißt, wenn Menschen sonst rasende Gedanken haben, sie brauchen ewig zum Einschlafen, sie trinken eine halbe Flasche Wein, schlafen sie schneller ein. So, und das ist auch der Grund, warum viele Menschen es als Einschlafhilfe nutzen. Alkohol ist wahrscheinlich die meist gebrauchte, um nicht zu sagen meist missbrauchte Einschlafhilfe, die gesellschaftlich legitimiert ist. Der Preis, den wir für diesen vermeintlichen Vorteil aber zahlen, der ist immens, denn Alkohol zerstört unsere komplette Schlafarchitektur, sprich zerstört Tiefschlafphasen, zerstört REM-Schlafphasen, erhöht die Anzahl Aufwacher, führt dazu, dass wir häufiger Wasser lassen müssen und viele, viele andere Dinge. Das heißt, obwohl wir schneller einschlafen, erholen wir so gut wie gar nicht mit signifikanten Mengen oder relevanten Mengen, nicht mal signifikanten Mengen Alkohol im Blut. Deshalb meine Empfehlung, ich vertrete kein asketisches Leben oder dass man keinen Spaß mehr haben soll. Es geht immer um Frequenz und Timing. Und meine Empfehlung ist, wenn es jobtechnisch, autofahrtechnisch und aus welchen Gründen auch immer möglich ist, so früh wie möglich am Tag Alkohol zu konsumieren. Denn dann hat der Körper noch lange Zeit, ihn abzubauen und dann können wir einigermaßen nüchtern wieder ins Bett gehen. So ein Klassiker, wo ich finde, dass kulturell erwünschtes Verhalten nicht das Beste für unsere Gesundheit ist. Denn die meisten Menschen würden am Wochenende sagen, wenn sie Menschen tagsüber Alkohol trinken sehen, würden sie sagen, Alkoholiker, asozial. So, wenn sie das on top zum Abend Alkohol tun, dann kann es tatsächlich sein, dass sie einen zu hohen Konsum haben. Wenn sie es aber statt dem Abend Alkohol tun, dann ist tatsächlich das Beste, was sie für ihre Gesundheit und ihre Erholung tun können.
Du hattest auch mal in einem Interview gesagt, es geht nicht darum, langsamer zu fahren, sondern genauso starke Bremsen zu haben, wie wir eben auch einen starken Motor in uns haben. Ja. Und das fand ich so schön, weil es eben nicht darum geht, und wie du auch gesagt hast, irgendwie Hängematte und wir machen jetzt alle so ganz Piano und sind gar nicht mehr ambitioniert, sondern es geht schon darum, wirklich auch eine Leistungsbereitschaft zu haben und unsere Dinge und Ideen und Projekte nach vorne zu bringen, aber eben auch mit den richtigen Bremsen im Fahrzeug. Was verstehst du denn darunter oder wie bist du zu dieser Analogie gekommen?
Ja, also vorweg, ich finde, dass nicht jeder Mensch ambitioniert durchs Leben gehen muss. Es ist etwas, was jeder Mensch für sich entscheiden muss. Es gibt Menschen, die sind ohne Ziele, ohne Ambitionen happy. Und das ist genauso gut für Menschen, die eher ambitioniert und zielorientiert sind. Aber die Menschen, die zielorientiert sind, die haben typischerweise einen sehr starken Motor, um in diesem Bild zu bleiben. Sprich, sie haben Leidenschaft, sie haben Ziele, sie haben Stress, sie haben vielleicht Hummeln im Hintern, charakterlich bedingt. Aber sie haben nicht eine Bremsanlage, die diesen starken Motor kontrollieren kann. Beim Formel-1-Auto wahnsinnig viel PS, aber die Bremsanlage ist eben auch verdammt gut. Wenn ein Formel-1-Auto die Bremsen von einem Skoda oder wie auch immer hätte, nichts gegen die Marke, aber dann würden viel mehr Autos gegen die Wand fahren, aus der Kurve fliegen und Unfälle bauen. So, und darum geht es eben. Und woher habe ich die Analogie, als ich an diesem Tiefpunkt war, den ich am Anfang erwähnt hatte, hatte tatsächlich mein erster Therapeut mir genau diese Frage gestellt. Er sagte, hey Chris, was glaubst du ist bei einem Rennwagen das Allerwichtigste? Und ich sagte, Geschwindigkeit, Beschleunigung. Und er sagte, nein Chris, es sind die Bremsen. Und er war kein Formel-1-Experte, aber er wollte mir eben genau diesen Perspektivwechsel geben, dass wir beide Elemente im Griff haben sollten, denn sonst ist das Ganze eben nicht nachhaltig. Und die Motorpower, die PS, ist bei vielen Menschen typischerweise nicht der Engpass, zumindest am Anfang nicht. Irgendwann lässt das auch nach, wenn man die Bremsen zu lange außer Acht lässt. Aber an seinen Bremsen zu arbeiten, und auch da schließt sich wieder der Kreis, zu lernen, das autonome Erregungslevel, den Bremsweg kurz zu halten, ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Skills, die wir in der heutigen Zeit, die sehr schnelllebig ist, durch Social Media, durch Messenger, durch Chats und alles Mögliche. Und wie gesagt, nichts von den Technologien ist schlecht. Ich liebe diese Technologien, sie sind für wunderbare Dinge, aber sie sind für unser Nervensystem eine echte Herausforderung. Und die Menschen, die es schaffen, sich zumindest kurzweilig von diesen wahnsinnig intensiven Impulsen abzuschotten, zur Ruhe zu kommen, runterzufahren und dann wieder mit hoher Intensität weiterzumachen, das sind aus meiner Sicht die Menschen, die es schaffen werden, trotz dieser hohen Belastung nachhaltig, nicht nur über 3 Jahre, sondern über 3 Jahrzehnte wirklich auf einem hohen Niveau zu funktionieren und dabei glücklich und ausgeglichen zu bleiben.
Lass uns gerne zum Schluss nochmal über ein besonderes Thema oder einen besonderen Umstand sprechen. Und zwar ist es bei dir zu Hause und bei mir zu Hause wird sich dieses Jahr auch etwas verändern. Und zwar wird ein kleines Baby jeweils in dein und in meinen Haushalt einziehen. Und Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist ganz viel auch das Thema Schlaf dann irgendwie an der Tagesordnung. Ne? Dass die Menschen sagen, schlaft schon mal vor, das wird ganz schlimm, ihr kriegt so wenig Schlaf, den Schlaf kannst du vergessen. Und ich persönlich tue mir immer wahnsinnig schwer, mit solchen Pauschalaussagen dann zu wissen, okay, das wird jetzt auf jeden Fall wenig Schlaf und es wird auf jeden Fall ganz schlechter Schlaf und alles wird furchtbar. Natürlich wird es anders, aber gibt es denn irgendwas, was man vielleicht vorbereiten kann oder Dinge, die du auch Eltern, die eben schon Kinder zu Hause haben, mit an die Hand geben kannst?
Ja, auch das ein sehr spannendes und vielschichtiges Thema. Können wir vielleicht nochmal eine eigene Episode machen, wenn wir beide dann auch Erfahrungen haben. Also noch rede ich aus der Theorie, aber durfte schon viele hunderte, ja, über tausende von Paaren auch begleiten dabei. Eins vorweg, und das ist wichtig. Es wird anders und es wird deutlich weniger, aber es ist eine zeitlich begrenzte Herausforderung, die von der Natur auch so vorgesehen ist. In deinem Job weißt du selber, ganz viel von unserer Zufriedenheit und damit auch von der Realität hat mit Erwartungshaltung zu tun. Und wenn wir mit der Erwartungshaltung rangehen, dass alles genauso bleibt und jede Abweichung davon negativ betrachtet wird, dann sind wir natürlich auf Enttäuschung geprimed. Aber wenn man mit einem Mindset rangeht und sagt, okay, die nächsten 18 bis 24 Monate, die werden natürlich intensiv, aber sie werden auf der anderen Seite auch wunderschön werden. Und die Erwartungshaltung ist, dass man vielleicht nicht ständig katastrophale Nächte hat, aber alles, was über eine katastrophale, im Sinne von jetzt gar nicht aufs Kind bezogen, sondern auf die Erholung bezogen, alles, was darüber hinausgeht, schon als dankbar empfunden wird, dann haben wir schon einen Riesenschritt gemacht. Jetzt würden Menschen vielleicht denken, ja, man kann sich alles schönreden und immer dieses Mindset-Gequatsche und so, aber es gibt so viele Studien in den diversesten Bereichen, dass die Einstellung zu etwas massiv über verschiedenste Hormonausschüttungen, körperliche Reaktionen und damit auch wirklich über die messbare Realität entscheidet. Also das Mindset, die Einstellung, die Erwartungshaltung hat so viel größeren Einfluss auf solche Diskussionen, als viele Menschen glauben. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man den Luxus hat, ein kleines Kind, ein Neugeborenes in einer Partnerschaft großzuziehen, dann würde ich da einfach eine ganz klare Aufgabenteilung und Teamplay entsprechend empfehlen. Denn ich erlebe oft Paare, die aus so einer gut gemeinten, aber im Ergebnis eher schädlichen Solidarität alles immer gemeinsam machen. Sprich, jede Nachtschicht wird gemeinsam gemacht, man macht alles zusammen etc. Was im Ergebnis dazu führt, dass beide Elternteile immer eine eher bescheidene Nacht haben. Wenn man aber sagt, und es hängt ein bisschen vom Alter der Kinder natürlich ab, aber es gibt Zeiten, wo man es sich ganz gut aufteilen kann, dann kann man sagen, okay, Partner 1 hat in diesen Nächten Nachtschicht in Anführungsstrichen, Partner 2 zu den anderen, und der jeweilige Partner, der nicht on duty ist in der Nacht, der probiert über Schlafmaske, über Oropax, über vielleicht sogar in einem anderen Zimmer schlafen, eine halbwegs erholsame Nacht zu bekommen. Denn wir haben eine ganz andere Situation, wenn jeder der Partner 1 bis 2 gute Nächte pro Woche hat, dann kann er mit den anderen Nächten viel, viel besser klarkommen. Deshalb wäre das meine Empfehlung, dass man es so ausgeglichen gestaltet, dass 1, 2 vernünftige Nächte auf jeden Fall dabei sind. Und das dritte, ganz klar, so viel wie möglich Naps. Das heißt, sobald das Kind schläft, dann erstmal selber nappen. Da kommt natürlich erstens, viele sagen, ich kann gar nicht nappen, ich habe es verlernt während meiner Berufstätigkeit. So, und dann heißt es wieder üben, sprich auch da sind wir wieder beim Abschalten lernen, autonomes Erregungslevel, Exhalation, Emphasized Breathing, all diese Dinge, um wieder zügig runterzukommen. Und auch im sonstigen Umfeld, Haushalt, Wäsche etc. auch mal 5 Grad sein zu lassen. Denn ich höre immer wieder von Eltern, die sagen, ja, wenn das Kind schläft, habe ich erst Zeit, mich um alles andere zu kümmern. Und dann kommt die Erholung am Schluss. Aber ich würde Kind first, eigene Erholung second und dann den Rest. Und wenn man mit diesem Mindset rangeht, dann glaube ich, kriegt man diese 18 bis 24 Monate schon ganz vernünftig über die Bühne. Wie guckst du da drauf, Kerstin? Bei dir ist ja sehr bald soweit.
Das stimmt. Ja, tatsächlich, also den zweiten Rat hatte ich auch von Freunden bekommen, die auch gesagt haben, wir haben beim ersten Kind den Fehler in Anführungsstrichen gemacht, dass wir beide uns die Nacht um die Ohren gehauen haben und jetzt sind wir dazu übergegangen, dass, weil es da eben auch gerade so geht und funktioniert, eben einer dann separat schläft und dann natürlich auch den nächsten Tag, ne, kann sich die Person, die dann quasi Nachtschicht hat, auch ein bisschen ausruhen. Ja. Und der andere ist eben einigermaßen frisch und kann dann vielleicht das Kind bespaßen.
Ja.
Aber ja, also ich versuche relativ offen und flexibel zu sein und einfach zu gucken, auszuprobieren und genau mir auch vor Augen zu halten. Es ist eine Phase, ne? Also es ist nicht für immer und da kommt man dann schon irgendwie durch. Aber mal gucken, wir müssen uns wahrscheinlich nochmal austauschen in 12 Monaten und gucken, was wirklich draus geworden ist.
Und muss man ja auch sagen, in diesen Nächten, wo man mit dem Kind dann allein ist oder mit dem Partner oder so, das sind ja auch wunderschöne Nächte. Wir haben 2 Hunde und da durfte ich jetzt schon mal, der eine Hund hat sich am Anfang ein bisschen schwer getan, durchzuschlafen und sowas. Da habe ich teilweise ein paar Stunden bis zu ganzen Nächten im Körbchen verbracht. So, und natürlich ist man nicht top ausgeruht, aber es sind Highlights, an die ich mich immer erinnern werde. Und dass wir uns vielleicht auch mehr auf die emotionalen Highlights und auf die Dankbarkeit fokussieren, als immer nur die Erwartung zu haben, dass man immer nur top ausgeruht durchs Leben gehen muss.
Ja, und ich glaube, ganz viel ist wirklich auch so ein bisschen dieses, ne, die selbsterfüllende Prophezeiung von, wenn ich jetzt weiß, die Nacht war schlimm und ich sage schon morgens um 7.30 Uhr, der Tag ist jetzt komplett im Eimer, dann ist der wahrscheinlich auch im Eimer. Oder Man versucht halt das Beste draus zu machen.
Ja, absolut.
Was würdest du denn jemandem mitgeben, der hier vielleicht heute zugehört hat und seit langer Zeit schlecht schläft?
Das ist eine sehr große Frage jetzt so zum Schluss. Erstmal würde ich differenzieren, was heißt schlecht schlafen, also es spezifizieren, ist es zu kurz schlafen, ist es trotz ausreichender Schlafdauer nicht erholt sein, wie schlecht ist es, nicht optimal oder ist es wirklich so, dass man mentale Herausforderungen bis hin zu depressiven Verstimmungen etc. hat, und dann wäre meine erste Empfehlung und die wichtigste, sich nicht damit abzufinden, denn die meisten Menschen denken, okay, das Leben ist stressig geworden und alle sind ja irgendwie müde und ich bin auch nicht mehr der oder die Jüngste und ich habe einen stressigen Job. Das ist halt so. Aber nein, es muss nicht so sein. Wir können, egal in welchem Alter, egal wie stressig unser Leben ist, trotzdem erholsam schlafen. Und ich persönlich, jetzt bin ich natürlich sehr stark vorbelastet durch meine Leidenschaft, aber trotzdem würde ich jedem Menschen, der hier zuhört, empfehlen, alles dafür zu tun, um seinen Schlaf wieder in eine halbwegs erholsame Region zu bringen. Denn das ist die Basis für alles. Wenn die Erholung nachts funktioniert, ernähren wir uns ganz automatisch besser. Einfach, weil wir dann andere Hormone ausschütten, andere Sättigungsgefühle haben etc. Wir haben wieder die Energie, um uns körperlich zu bewegen, was wieder dazu führt, dass wir uns nachts besser erholen. Also es wird ein sich selbst verstärkender, positiver Effekt ausgelöst. Wir sind kognitiv, also geistig produktiver. Das heißt, wir können unsere Dinge schneller erledigen, was wieder dazu führt, dass wir auf einmal Zeit für Mikropausen in den Alltag kriegen. Also von allen Ecken kommen die Vorteile. Und wenn man in genau dem Gegenteil, in dieser Abwärtsspirale ist, und auch das kenne ich, man sitzt 18 Stunden vorm Computer und kriegt eigentlich nichts gebacken. Die unerledigten To-Dos werden immer mehr. Man spart am Schlaf ein, man spart am Wochenende, man geht nicht mehr in Urlaub. So, wie kommt man da raus? Und ein Schritt da rauszukommen, der wahrscheinlich effektivste ist, alles zu tun, um seine Erholung im Schlaf wieder zu korrigieren. Denn dann entstehen Folgeeffekte, wie man sich wieder nach oben aus dieser Spirale bewegen kann.
Vielen, vielen Dank fürs Interview, Chris.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Ich hoffe doch, dass ein paar Impulse für einen besseren Schlaf und dadurch auch bessere Produktivität für dich dabei waren. Falls du abends und nachts gerne mal wach liegst und darüber grübelst, dass dein Job eigentlich nicht der richtige ist, eigentlich nicht der passendste ist, und du dir einen Job wünschst, der dich erfüllt, der dich zufrieden macht und der einfach zu dir und deinen Bedürfnissen passt, dann lade ich dich herzlich ein in den Berufsklarheit-Kurs, der voraussichtlich Ende November, Anfang Dezember in die 4. Runde startet. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber bald. Komm am besten einmal auf die Warteliste unter kerstinfuhrmann.de/coaching. Ich verlinke dir die Warteliste aber natürlich auch gerne nochmal in den Shownotes. Und dann freue ich mich, dich dort zu sehen, vielleicht auch im Kurs.